Herzlichen Glückwunsch an Lando Norris, verdienter Formel-1-Weltmeister 2025. Und auch wenn das nicht alle so sehen, immerhin hat Max Verstappen ja eine unglaubliche Aufholjagd hinter sich in den letzten, knapp 10 Rennen. Hat aber letztlich ganz knapp nicht zum WM-Titel gereicht, zum 5. in Folge. Wir schauen der Episode natürlich auf den vergangenen Grand Prix in Abu Dhabi, sprechen über Norris, über Verstappen, über Piastri und natürlich das Manöver von Yuki Tsunoda, als er da Norris mit allen Mitteln verteidigt hatte. Wahrscheinlich die größte Kontroverse im ganzen Rennen. Und natürlich noch die Leistung von Charles Leclerc. Der war ja so ein bisschen kurzzeitig das McLaren-Schreckgespenst, hat zumindest ganz knapp danach ausgeschaut. Und ein bisschen reden wir über Lewis Hamilton und die Gesamtsituation bei Ferrari. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir los. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und damit geht's los.
Jawohl, und los geht's. Traditionell, wir werfen gerne mal einen Blick auf Quali und Rennen, natürlich Rennverlauf grundsätzlich. Zum Quali gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Wir könnten erwähnen, dass Lewis Hamilton einmal mehr im Q1 ausgeschieden ist. Es war aber denkbar knapp, P16 nur für ihn. Auch Antonelli war mit Platz 14 relativ weit hinten angesiedelt. Aber, das hat den Kohl insgesamt nicht fett gemacht. Deswegen steigen wir doch direkt ein und gucken mal aufs Rennen. Der Grand Prix von Abu Dhabi nämlich war insgesamt, mit Sicherheit kein überragendes Formel-1-Rennen, kein toller Grand Prix. Die Startphase war einigermaßen munter und das Rennen lebte dann davon, dass wir immerhin unterschiedliche Strategien gesehen haben. Am Start gab es schon Piloten auf Medium, auf Hard, auf Soft, durchaus auch vorne drin. Piastri hat da ja was gewagt, das war nicht schlecht. Davon lebte dann eben das Rennen, dass wir dann geguckt haben, welche Strategie ist am Ende die schnellste. Am Ende waren sie aber irgendwie doch alle gleich schnell. Ob ein Stopp, ob zwei Stopp, ob irgendwie mit Soft, ohne Soft. Hat sie alles nicht sehr viel genommen am Ende des Tages. Es gab dann weiter hinten noch Piloten, die dann aufgeholt haben. Lance Stroll zum Beispiel auf relativ frischen Mediums gegen Oli Bearman auf super alten, harten Reifen. Da ging dann was, aber vorne war die Sache relativ schnell klar. Fakt ist, und das muss man zum Renngeschehen auf jeden Fall festhalten, Max Verstappen war das gesamte Wochenende über unantastbar. Eine überzeugende Pole Position mit 2/10 Vorsprung. Das ist in der heutigen Formel 1 schon eine ganze Menge Holz. Zumindest jetzt. Ich denke, ab der nächsten Saison werden wir wieder größere Abstände sehen am Anfang. Ja. Trotzdem, er war wirklich nicht zu knacken von Oscar Piastri, nicht mit einer Einstopp-Strategie, mit einer wirklich extravaganten. Von einer Zweistopp-Strategie von Lando Norris auch nicht. Also Max Verstappen war wirklich der dominante Mann des Wochenendes. Hat sich verdient dann auch den 8. Saisonsieg geholt und hat damit die meisten. Das ist ein bisschen paradox. Ja. Also du hast es schon angedeutet, die Aufholjagd war atemberaubend bis zum letzten Rennen, hat am Ende aber knapp nicht gereicht. Lass uns aber auf Lando Norris gucken, der Mann der Stunde auf jeden Fall. Wie war denn sein Abu Dhabi Grand Prix?
Ja, kann ich gerne drüber reden. Eine Fun Fact würde ich an der Stelle nochmal gerne droppen, weil du gerade den Abstand von Verstappen auf den zweiten gedroppt hast. Also man muss sich jetzt eine Sache mal vergegenwärtigen, wie knapp das ist. Früher, da waren ja teilweise eine Sekunde oder auch letzte Saison öfters mal eine halbe Sekunde zwischen oder mehr zwischen ersten und zweiten. Tatsächlich war 0,050 davon sozusagen, also 0,250 war es ungefähr auf den zweiten, 0,2 haben ausgereicht zwischen Charles Leclerc auf Platz 5 im Q1 und Hamilton, der dann auf 16 ausgeschieden ist. Also das ist so knapp und
unfassbar,
das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil nächstes Jahr erstes Mal, du hast es gesagt, Dave, es wird wahrscheinlich durch die neuen Regeln erstmal eine größere Lücke geben zwischen den verschiedenen Teams.
Auf jeden Fall.
Und andererseits, dass euch das auch mal bewusst ist, wie knapp das aktuell in der Formel 1 jetzt war in dieser Saison. Es ist wirklich, wirklich verrückt und dass da im Prinzip 11 Autos, 0,2 Sekunden sind ja wirklich, also 0,2 Sekunden, Fünftel einer Sekunde, ja, auf einer Strecke, die je nachdem 3 bis 5 Kilometer lang ist. Es ist völlig verrückt, vor allem, weil die halt auch alle in unterschiedlichen Autos unterwegs sind. Die Fahrer sind eigentlich auch unterschiedlich gut, aber im Endeffekt ist dann das Ergebnis so knapp, das ist schon heftig und damit...
Hashtag Leistungsdichte, hä?
Ja, es ist Wahnsinn. Also das vergegenwärtigt man sich nicht immer. Ne? Man denkt, hier, der ist da gelandet und der ist dort und der kann nichts und der ist irgendwie der Überfahrer und wir reden über so kleine Unterschiede. Es ist Wahnsinn. Also so viel dazu. Jetzt aber zum Rennen. Lando Norris musste einfach nur Dritter werden. Das hat er, wie wir alle wissen, auch geschafft. Punktlandung, hat auch einen schönen Start hingelegt, ist da erstmal auf Position 2 geblieben. Er ist ja vor Piastri gestartet, hat aber dann in der ersten Runde noch die Position an Piastri verloren. Der ist da schön an ihm außen vorbeigegangen und Lando Norris Norris hat sich da natürlich jetzt nicht großartig gewehrt. Der wusste, okay, Platz 3 reicht mir. Hat vielleicht in dem Moment auch gedacht, hinter mir ist nur Charles Leclerc, den sollte ich im Griff haben. Und Piastri, der soll erstmal probieren, was er probieren möchte. War auch für McLaren ganz offensichtlich so gedacht, dass man die ja erstmal so ein bisschen machen lässt. Und hat sich ja erstmal auch nicht, gab ja erstmal keinen Konflikt, was das angeht. Das fand ich auch generell ganz gut, dass Piastri da fahren durfte, wie er wollte. Und trotzdem war die Aufgabe von Norris schon schwer genug, wie sich dann schnell rausgestellt hat. Denn Charles Leclerc war überraschend schnell und hat ihn da auch direkt mal angegriffen in der Anfangsphase, das ein oder andere Mal. Und das war schon spannend, muss ich sagen. Also man wusste da vom Fleck weg, also das wird keine Spazierfahrt. Und Norris kann da nicht einfach zum WM-Titel cruisen, sondern da musste schon ein bisschen für arbeiten.
War eine Menge los tatsächlich, ja, also wahrscheinlich mehr als er erwartet hätte, und vor allem gab es eine ganz, ganz heiße Szene nach seinem ersten Boxenstopp. Ja. In Runde 16 kamen Norris und Leclerc übrigens zeitgleich an die Box, da war schon mal ein heißer Moment, welche Crew kriegt es besser hin als die andere. Wir haben bei McLaren im Laufe der Saison ja auch immer mal wieder gesehen, dass da vielleicht der Schlagschrauber ein bisschen länger braucht als gewohnt. War alles tipptopp, also im Rennen bei Piastri, bei Norris, das war kein Faktor an diesem Wochenende. Dementsprechend kam Lando Norris auch vor Charles Leclerc dann wieder aus der Box, alles gut, aber er war dann natürlich ein bisschen im Feld, nicht jeder hat so früh gestoppt, eigentlich die wenigsten, muss man sagen, und er musste sich dann wieder nach vorne robben, hat er super gemacht, ja, ziemlich überzeugende Manöver gezeigt, er hat in einem Schwung, ja, tatsächlich in einem Aufwasch Stroll und Lawson kassiert, bei einem Bremsmanöver,
das war toll, ja.
Das war richtig, richtig geil, also er ist viel Risiko gegangen, muss man schon sagen, also er hat nicht da irgendwie hinten rumgegurkt und gehofft, dass es reicht, Lando Norris hat auch wirklich gezeigt, dass er sehr, sehr gut Auto fahren kann, ja.
Absolut.
Für alle, die das angezweifelt haben, reicht im Prinzip, wenn ihr euch dieses Rennen anschaut, also er hat wirklich, wirklich abgeliefert, muss man sagen. Dann kam aber natürlich das Manöver, über das wir nochmal genauer sprechen müssen. In Runde 23 war das, da lief er dann auf Yuki Tsunoda auf. Yuki Tsunoda hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestoppt. Er war, glaube ich, auch auf einer Einstoppstrategie unterwegs, ja, das ist korrekt. Und gurkte dann da voll in der Norris rum. Hat natürlich per Funk auch die Anweisung bekommen. Achtung, Norris hinter dir. Konzentrier dich, zeig alles, was du hast, was du hast, was du kannst. Und Tsunoda hat dann auch gekontert, so in bester Kimi Räikkönen-Manier, so, ja, lasst mich mal in Ruhe, ich weiß schon, was ich zu tun habe.
Ja.
Schönes Ding. Und dann hat er sich verteidigt. Und es gab eben eine wirklich streitbare Situation. Wir müssen vorweg sagen, wir haben die Situation eigentlich identisch interpretiert während des Rennens.
Mhm.
Nach dem Rennen gab es aber ein paar andere, spannende andere Ansichten. Die wollen wir gleich mit euch teilen. Was ist passiert? Yuki Tsunoda ist auf einer der langen Geraden in einer DRS-Zone mehrfach nach links und rechts geschwenkt.
Auf der Geraden, genau.
Auf der Geraden, das darf man sogar, ja. Er wollte da den Windschatten sozusagen brechen, damit der Lando Norris da keinen Windschatten kriegt. Lando Norris ist natürlich hinterhergefahren, ja, hat sich versucht ranzusaugen. Und dann blieb Yuki Tsunoda auf der Innenseite, auf der linken Fahrbahnseite. Da musste man dann die Schikane anbremsen. Die wollte er natürlich nicht hergeben, die wollte er verteidigen. Und Lando Norris war aber schon nah genug dran, hat ihn dann trotzdem noch weiter links überholt. Da war eine winzige Lücke noch, aber man muss auch tatsächlich sagen, Lando Norris hat, während er da den Yuki Tsunoda überholt hat, die Strecke verlassen gewissermaßen. Er war mit allen vier Reifen jenseits der weißen Linie und da gab es dann eine Untersuchung gegen beide. Yuki Tsunoda hat dann eine Strafe bekommen dafür, dass er beim Verteidigen zu oft die Fahrbahn gewechselt hat. Lando Norris hat keine Strafe bekommen und wir haben es haargenauso auch interpretiert während dem Rennen im Prinzip. Ne? Du hast sogar geschrieben, wenn das eine Strafe gegen Norris gibt, dann guckst du nie wieder Formel 1 Rennen.
Ja, genau, das habe ich geschrieben. Da stehe ich auch dazu, das wäre vielleicht der größte Skandal
ist auch
gewesen.
Gut. Also. So klipp und klar haben wir das gesehen. So klipp und klar war es aber tatsächlich nicht. Und bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, sagt uns sehr gerne natürlich eure Meinung in den Kommentaren. Wir diskutieren da gerne mit euch. Und an dieser Stelle möchte ich die Diskussion mal eröffnen. Also du sagst, du stehst natürlich zu deiner Aussage. Ich sehe es auch weiterhin genauso natürlich. Es wäre total dämlich gewesen, da eine Strafe auszusprechen. Aber die Regeln, und da muss man dann auch dabei bleiben, es gibt zwei einigermaßen widersprüchliche Regeln, was das Verhalten von Yuki Tsunoda angeht. Einerseits ist es erlaubt, die Spur mehrfach zu wechseln, wenn man dem hinterherfahrenden Gegner den Windschatten rauben möchte, sozusagen. Das ist gestattet vom Reglement her. Es ist aber nicht erlaubt, im Zweikampf zur Verteidigung ähnliche Fahrweise zu nutzen. Ja? Also man darf da nicht zu oft die Spur wechseln. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wo hört Windschattenspenden auf und wo beginnt dann Verteidigen und Kurve anbremsen? Naja, die Stewards haben halt so entschieden. Geht auch grundsätzlich in Ordnung. Lando Norris hätte nicht so weit links fahren müssen. Es war zumindest eine halbe Fahrzeugbreite Platz. Er hätte zur Not auch innen überholen können, ohne dass er die Strecke mit allen vier Reifen verlässt. Hat er im Affekt natürlich getan, um auf Nummer sicher zu gehen. Er hätte natürlich auch rechts die ganze Fahrbahnbreite zur Verfügung gehabt. Wollte sich da aber natürlich nicht auf Spielchen einlassen, wollte nicht versuchen, den Tsunoda da außen zu überholen. War ein kompromissloses Manöver, war sehr geil von Lando Norris, hat man nicht immer so gesehen von ihm. Ne? Er war wirklich strikt und konsequent unterwegs. Es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist, aber wäre man total penibel gewesen, hätten die Stewards die Regeln haarklein befolgt, hätte man es genauso gut anders entscheiden können. Mehr will ich hier nicht sagen. Man hätte Tsunoda auch, wie gesagt, zugestehen können, dass er die Spur nur beim Windschattenspenden gewechselt hat, hätte da keine Strafe aussprechen müssen. Man hätte sehr hart auch sagen können, dass Lando Norris beim Überholmanöver mit allen vier Rädern neben der Strecke war. Dann hätte man zumindest sagen können, ey, du musst den Platz zurückgeben oder es gibt eine Strafe. Ist zum Glück alles nicht passiert. Am Ende des Tages wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, selbst wenn Lando Norris eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hätte. Das ist das Strafmaß ungefähr, was man da bekommt. Hätte es auch gereicht. Er hatte nach hinten hinaus dann auch genug Puffer am Ende des Rennens. Aber das war eine heikle Szene. Wie gesagt, weiß nicht, wie du es siehst, Sebastian. Du bleibst dabei, ne?
Ja, also ich meine, Windschatten, der ist ja nicht 5 Meter hinterm Auto dann vorbei, ne? Also ein Windschatten, davon profitierst du auch noch eine ganze Weile hinter dem Auto. Und wenn du so nah dran bist wie Lando Norris an Tsunoda, dann hat er auch so einen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt, dass es klar war, die Attacke kommt allerspätestens dann vor der Kurve. Ja. Da hat Tsunoda eigentlich auch, also er hat sicher gewusst, ne, was für einen Überschuss der Norris da hatte. Und das war klar, dass Norris sich dann irgendwann entscheiden musste, links oder rechts. Und Tsunoda ist da im Prinzip Schlangenlinien gefahren. Da hätte ich an seiner Stelle auch keine Spielchen mehr getrieben, sondern ich ganz klar die Seite, die in dem Moment, die ich mir aussuche, da bleibe ich, mach keinen Quatsch.
Hat er ja gemacht.
Hat er gemacht, genau. Also ich rede jetzt von Norris, ne? In dem Fall halt innen. Und ich finde, wenn er dann irgendwie anfängt, sich nochmal umzuentscheiden oder so und der Tsunoda irgendwas Unvorhergesehenes macht, dann crashen wir am Ende, ja. Also die sind da mit 300 km/h plus unterwegs. Da finde ich, das ist schon hochgradig gefährlich, was Tsunoda da gemacht hat. Und wenn wir mal mit 2021 das vergleichen, da hat nämlich Sergio Perez sehr gute Dienste dem lieben Max Verstappen geleistet, was dann einer der Faktoren war, der den WM-Titel dann ermöglicht hat für Supermax. Und das
war 8 Sekunden rausgeholt. Ne? Also er hat Hamilton 8 Sekunden Rennzeit gekostet,
in
mehr oder weniger.
Eine Runde, glaube ich, war es sogar. Ne? Also
zwei Runden,
also auf jeden Fall extrem gut. Und das ist für mich richtig klasse gewesen und der hat das sehr fair gemacht. Also das war nicht so die Klasse, die Tsunoda da ausgepackt hat, sondern das war wirklich Verteidigen auf höchstem Niveau und deswegen haben sie ihn ja dann den Spitznamen irgendwann gegeben, der mexikanische Verteidigungsminister. Ja. Also hat er auch völlig zu Recht. Und so geht's halt auch. Ne? Und Tsunoda hat da entweder die Nerven oder die Mittel nicht dazu. Ich fand das schwach, wie er das da gelöst hat und auch gefährlich und dementsprechend Nils Wittig, ihr müsst ja nicht unbedingt auf mich hören. Ihr müsst generell auf niemanden hören, ja, ist ja eure Meinung dann. Aber Nils Wittig, der deutsche ehemalige Renndirektor, der ist ja bei Sky Deutschland Experte und der hat auch, bevor das alles noch entschieden war, also als dann sozusagen das in die Untersuchung gegangen ist, haben sie ihn gefragt, was seine Meinung ist. Und dann hat er gesagt, naja, okay, das eine ist eben, dass er mehrfach die Spur wechselt, das andere ist, dass er ihn da rausgedrängt haben könnte, dass man das argumentieren könnte. Das waren die zwei Sachen für Tsunoda sozusagen, die untersucht waren. Und dann am Ende natürlich, ob Norris eine Strafe bekommt, weil er die Strecke verlassen hat. Und er hat gesagt, aber das kann er beim besten Willen, also er kann sich an keine Situation erinnern, wo sowas so entschieden worden wäre und das hätte er nicht verstanden. Nils Wittig, also der oberste Rennleiter damals, der solche Entscheidungen empfohlen getroffen hat. Also das ist schon auch eine Aussage, die kann man durchaus ernst nehmen. Ja? Und im Endeffekt hat es ja auch die Rennleitung so entschieden. Also ich denke, das ist sauber. Und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja komm, das hier Norris, der hätte eine Strafe kriegen müssen und der Yuki hat doch alles richtig gemacht. Finde ich gar nicht objektiv nicht. kann ich natürlich verstehen, dass man sich jetzt in manchen Ecken sozusagen versucht, daran hochzuziehen, weil dann eben nicht Verstappen oder nicht Norris, nicht Piastri Weltmeister geworden sind. Aber man muss es objektiv einfach sagen, das war in Ordnung. Und wie gesagt, was soll er machen? Also der Yuki ist aus meiner Sicht da so krass zickzack gefahren. Da ist da die Bringschuld eher bei ihm als bei Norris. Also das ist meine klare Meinung dazu. Und dann, das hat ja mit Windschatten schon lange nichts mehr zu tun. Also
dann halten wir doch mal fest, die Rennleitung hat Fingerspitzengefühl bewiesen in dieser Situation und hat im Prinzip nicht hundertprozentig straight nach dem Wortlaut des Reglements, sondern eben nach einer gesunden Einschätzung entschieden. Und das geht absolut in Ordnung. Na, da bin ich auch d'accord.
Wir haben es ja auch nicht irgendwie so verbogen, dass man dass es nicht mehr mit dem Reglement irgendwie übereinstimmt. Ja, ne? Also das absolut, ist schon absolut im Rahmen dessen, was die Regeln sozusagen vorschreiben und hergeben, absolut nachvollziehbar.
Ja. Na gut. Dann machen wir doch auf dieses Thema mal einen Deckel drauf. Lass uns kurz über Max Verstappen sprechen und grundsätzlich auch ein bisschen über die Lage bei Red Bull. Da gab es vor allem nach dem Rennen ja durchaus Tränen und kryptische Äußerungen von dem einen oder anderen. Wie sieht es denn da aus?
Ja, also erstmal muss ich sagen, Verstappen hat seine Hausaufgaben gemacht. Das war mal wieder eine richtige Masterclass. Hat, wie du schon gesagt hast, war unantastbar im Prinzip. Man muss fairerweise sagen, Norris musste auch kein Risiko eingehen. Wir wissen nicht, wie schnell Norris gewesen wäre, wenn er da noch mal alles hätte geben müssen. Aber es sah schon stark danach aus, als ob Max Verstappen das so oder so gewonnen hätte an dem Wochenende. Ja. Das war schon wirklich,
das kann man so sagen,
à la Bonheur. Also großen Respekt auch. Also so eine Aufholjagd haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Richtig klasse. Also Verstappen hat sich da nichts vorzuwerfen. Und im Prinzip hat Verstappen auch den Titel woanders verloren. Also das Ding ist, Red Bull hat viele Fehler gemacht. Das führt jetzt zu weit. Wir werden das dann auch nochmal in den Fahrernoten und im Saisonrückblick dann richtig aufdröseln. Ja. Also der kommt ja übrigens auch bald. Schön. Ja, also könnt ihr euch darauf freuen. Abo so oder so lohnt sich auf jeden Fall. Auch übrigens noch weit vor der nächsten Saison. Wir werden da einiges an Content für euch bereithalten. Aber man kann auf jeden Fall sagen...
Ich kann mal klipp und klar sagen, wir machen keine Winterpause, Freunde.
So
im
sieht's
Gegenteil,
aus.
Wir werden wahrscheinlich, zwinker, zwinker, vielleicht noch... mehr Content machen als sonst auch. Ja. Also bleibt unbedingt dran. Wenn ihr euch eure Dosis Formel 1 holen wollt, lohnt sich immer bei uns reinzuschauen. Wir werden weiterhin fleißig produzieren. Keine Sorge.
Ja, aber was natürlich dann... Also wie gesagt, ne, Max Verstappen werden wir noch ausführlich in Fahrernoten würdigen. Also da haben wir jetzt eh nur Lob für ihn übrig, wie gesagt. Also an ihm liegt es nicht.
Die 10 von 10 können wir schon mal einen Haken dran machen, glaube ich.
Das war tipptopp. deswegen gibt es jetzt auch keine großen Kontroversen. Wir widmen uns, was bei Red Bull jetzt oder was Red Bull angeht, jetzt so ein bisschen eher so ein paar anderen Personalien. Also Tsunoda ist ja jetzt eh weg, da kommt dann Hatscher nächste Saison. Helmut Marko, der Berater, der ja ein sehr gewichtiges Wörtchen bei vielen Entscheidungen mitzusprechen hat bei Red Bull, der hat sich bei verschiedenen Interviewpartnern geäußert, dass er möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Und das ist natürlich eine realistische Situation, die eintreten kann. Wäre natürlich auch schlecht in gewissen Sinn für Max Verstappen. Das ist ein wichtiger Bezugspunkt für ihn. Wahrscheinlich ein weiterer Baustein, der dann darauf hindeuten kann, dass Max Verstappen dann nach 2026 Red Bull dann tatsächlich verlassen wird. Also ein bisschen hat man den Eindruck, stürzt das Gebilde, das ehemalige Top-Erfolgsteam, also die Leute hinter diesem Erfolgsteam, ein bisschen in sich ein. Ne? Also der Putz bröckelt so langsam weg, leider.
Ja, zwei, drei Worte dazu. Also du hast schon recht, Helmut Marko war immer ein sehr wichtiger Bezugspunkt für Max Verstappen. Ich glaube aber, die Dynamik hat sich ein bisschen geändert. Seitdem Christian Horner weg ist, habe ich auch das Gefühl, dass die Harmonie im Team ohnehin eine viel, viel bessere. Vielleicht braucht Max Verstappen da jetzt auch als Gegengewicht sozusagen keinen Helmut Marko mehr
kann
im Team.
Kann natürlich sein,
Dass der irgendwann ohnehin mal, seine Karriere da beendet ist, schwebt er sowieso wie ein Damoklesschwert
über einen. Der gute Mann ist über 80, ne?
Also so ist es. Also früher oder später wird es auch wirklich Zeit. Mal unabhängig davon, dass man von Helmut Marko halten mag, ne? Also Reisestrapazen und so, das geht ja wirklich nicht spurlos an einem vorbei. Und in dem Alter, also wirklich, da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut dafür, dass der sich das überhaupt noch gibt. Spricht sehr für Helmut Marko und für seine Leidenschaft zum Sport natürlich und für den Erfolg auch, ja. Aber dass das nicht ewig gut geht, ist uns allen klar. Auch Max Verstappen mit Sicherheit. Ich glaube aber, sollte Helmut Marko jetzt wirklich aufhören, wäre es für Max Verstappen kein Dealbreaker, sage ich mal. Ich glaube, mit Lauren Mekies ist da auf jeden Fall jetzt ein Teamchef am Start, wo sich Max Verstappen mit sehr gut arrangieren kann. Da scheint Harmonie zu herrschen. Und ich glaube, er könnte auch ohne Helmut Marko durchaus länger bei Red Bull bleiben. Sofern es denn da erfolgreich weitergeht, das wird die nächste Saison auf jeden Fall zeigen. Aber eine weitere Bezugsperson, und das hat mich eher überrascht, Giampiero Lamberse, der war ja nach dem Rennen untröstlich, hat da wirklich bittere Tränen nach dem Kommandostand geweint und war wirklich, außer
sein Renningenieur, ne? der mit ihm da immer am Boxenfunk austauscht, genau. Ne? Wichtige Personalie.
Ganz genau. Also der war wirklich sehr aufgewühlt davon, dass sie den Titel jetzt doch nicht geholt haben, obwohl es eigentlich gut aussah. Sie haben alles getan dafür und das haben dann viele auch so gedeutet, dass das vielleicht ja sein letztes Rennen war am Kommandostand von Red Bull. Ich weiß nicht, ob es da Äußerungen gibt, aber der Schluss liegt durchaus nahe, oder?
Ja, warten wir es mal ab. Also auf jeden Fall ist bei Red Bull vieles in Bewegung und die nächste Saison ist natürlich absolut entscheidend, denn wenn sie da nicht richtig in Tritt kommen, dann wird ein Verstappen möglicherweise dann direkt sich recht schnell nach ein paar Monaten entscheiden, das weiter zu suchen und dann seinen Vertrag für 2027 woanders klar zu machen. Es gibt genügend, die ihn mit Kusshand natürlich nehmen würden und die auch Sinn machen. Also zum Beispiel Aston Martin, wenn die gleichzeitig gut wegkommen, was nicht unrealistisch ist, dass sie jetzt ihr Design-Genie gekauft haben. Adrian Newey, der ja vorher bei Red Bull sozusagen die Autos gezeichnet und entworfen hat, federführend. Könnte natürlich eine Option sein. Ne? Schauen wir mal, das wird auf jeden Fall interessant. Und bevor wir jetzt zu Oscar Piastri kommen, will ich noch mal ein bisschen was über Lando Norris reden, mit euch sprechen. Und zwar, es gab ja diese Diskussion oder ist auch weiterhin in vollem Gange, ob der das denn verdient hat, Weltmeister zu sein. Ja, also da werden wir auch in den Fahrernoten ein bisschen genauer drauf eingehen, wie wir die Leistung einschätzen. Im Saisonrückblick dann natürlich dann in aller Ausführlichkeit auch auf die komplette Saison bezogen. Was ich aber auch spannend fand, ist, wie es sich nach dem Titelgewinn gegeben hat. Ja, also das war sehr bescheiden und auf dem Boden geblieben. Und ich zitiere mal kurz eine Geschichte, die er gesagt hat. Er hat gesagt, also für mich geht es darum, ich möchte gewinnen und ich möchte mein Team glücklich machen. Und es ist mir egal, ob ihr glaubt, dass ich der Beste auf der Welt bin. Das macht mir überhaupt nichts, macht nichts mit mir. Das ist nicht meine Ambition, das ist nicht mein Lebensmotto. Mein Leben macht meine Mechaniker glücklich, macht meine Ingenieure glücklich und macht meine Familie glücklich. Bewertet mich, ne, im Kontext von den Formel-1-Fahrern, bewertet mich, wie ihr das möchtet, das ist mir egal. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch, weil was halt viele Leute vergessen, natürlich sind es leidenschaftliche Rennfahrer, natürlich ist es eine Riesen-Competition, aber überlegt mal, der hat mit dem, was er macht, über Generationen seine Familie versorgt, ja, ist einfach so. Und kann sich über solche Geschichten jetzt freuen, hat auch sich ausführlich bei seiner ganzen Familie bedankt und seinen Werdegang auch nochmal rekapitulieren lassen. Das fand ich schon sehr erfrischend. Ich denke mal, klar, so Max Verstappen, der wird sowas auch im Prinzip fühlen und so weiter und so fort. Ne? Aber für den ist es halt nochmal eine andere Geschichte, wenn er jetzt seinen 5. Titel hat, genau wie jetzt Lewis Hamilton, wenn er irgendwann seinen 8. kriegen sollte oder Alonso, der hat jetzt nur eine lange Durchstrecke.
Kriegen wir dann nicht, den muss er sich schon verdienen.
Ja, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich finde es erstmal erfrischend, dass wir jetzt mal einen neuen Weltmeister haben und dass der dann auch noch so, ja, ein ganz anderer Charakter ist. Carlos Sainz hat ja zum Beispiel auch gesagt, ne, dass klar, der ist mit Norris auch gut befreundet, ne, weil er auch ein Teamkollegen, aber der hat zum Beispiel auch gesagt, also er hat jetzt bewiesen, dass du halt kein harter Hund sein musst, ja, und kein, einfach auch ein netter Kerl sein kannst und trotzdem Weltmeister werden kannst. Das hat er so ein bisschen hervorgehoben, war ja auch einer, der ihm, von denen, die ihm dann auch gleich wirklich gratuliert haben. Also finde ich alles sehr, sehr schön und verdient ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wie gesagt, mehr dazu dann in den kommenden Folgen. Abo lohnt sich. Und ja, dann würde ich sagen, Oscar Piastri darf natürlich nicht zu kurz kommen. Der hat auch eine super Leistung gezeigt, Dave.
Ja, hat er. Ich würde aber auch gerne mal kurz noch was zu Lando Norris sagen. Ja, du hast da alles schon richtig gesagt. Wir hatten es da tatsächlich gestern, heute, ich weiß gar nicht mehr, in den Kommentaren auch mal drüber, weil diese Diskussion immer mal wieder aufkommt, dass Lando Norris ein verdienter Weltmeister ist. Wie gesagt, da werden wir in den kommenden Folgen sicher noch ausführlich drüber sprechen. Aber, und das finde ich auch sehr erfreulich, er ist sich treu geblieben. Ne? Mhm. Er war immer dieser sehr offene, sehr reflektierte Typ, der auch ganz offen eben über seine Probleme gesprochen hat oder über seine Gefühle, sei es jetzt positiv oder negativ, er trägt das Herz auf der Zunge, ist damit ein ganz, ganz anderer Charakter als eben diese, ich sage mal, eiskalten Champions, die da sich nichts haben anmerken lassen. Dazu zähle ich jetzt einen Verstappen, zähle ich auch Senna, Schumacher dazu. Ja. Das sind wirkliche Maschinen. Raikkonen gewissermaßen auch, aber Worauf ich hinaus will, ne? So ein Schumacher, Senna, Verstappen, wenn die einen Fehler machen, dann gibt es den nicht. Da wird nicht drüber gesprochen, da wird nicht reflektiert. Dieser Fehler existiert nicht. Der wird von außen dann natürlich diskutiert von allen, aber in ihren Köpfen und in ihrer Kommunikation nach außen machen diese Menschen keine Fehler. Ja? Das haben wir jetzt bei Verstappen gesehen, zum Beispiel dieses Jahr eben in Barcelona. Stichwort, hat er den Titel verloren? Möglich, ja. Diese Rambo-Attacke gegen George Russell, diese völlig unnötige, er hat sich nie dazu geäußert.
Nee, wenn er darauf angesprochen wird, auch immer so, will ich nicht drüber reden, so ungefähr.
Genau,
ne, nach dem Motto.
Genau. Ja. Ein Schumacher hat sich auch nicht über die dunklen Flecken aus seiner weißen Weste geäußert, ne? Sei es eben 94, 97, ihr kennt ja das ganze Spiel. Senna hat ja mit Prost da wirklich einen Kleinkrieg geführt, mehr oder weniger. Das war auch mitunter einfach lebensgefährlich, was die abgezogen haben.
Das
aber
war so irre.
Das wurde einfach totgeschwiegen. Und genau zu diesen zweifellos großen Champions mit eben diesem Makel ist Lando Norris ja wirklich ein sehr erfrischender Gegenentwurf. Er ist gefühlt eben sehr auf dem Boden geblieben, sehr bodenständig. Er hat sich ja auch nicht zuletzt, natürlich hat er sich bei seinem Team und seiner Familie bedankt, aber auch bei seinen Rivalen. Er hat über Oscar Piastri und Max Verstappen gesagt, dass es eine Ehre war, gegen sie zu kämpfen und sie haben ihm das Leben halt wahnsinnig schwer gemacht, ne, und so weiter. Also
dazu getrieben, besser zu werden. Ja, hat
ganz
er auch
genau,
gerade mit
ganz
Hinblick
genau.
auf Piastri gesagt, fand ich auch
ganz
sehr
genau.
cool, ja.
Ja, also ein sehr, sehr respektvoller, offener, ich würde schon fast sagen progressiver Typ, ja. Finde ich richtig cool, kann man drüber denken, was man möchte. Es gibt natürlich Fans, die bevorzugen dann so eine eiskalte Maschine wie einen Verstappen oder eben Schumacher,
ist Senna,
auch wie auch
okay.
immer. Ist auch völlig in Ordnung, ja. Aber man muss auch anerkennen, und das hat er jetzt eben bewiesen, dass man auch als, in Anführungsstrichen, netter Typ Weltmeister werden kann. Und das ist definitiv eine Leistung.
Ja.
Dazu,
übrigens,
das waren meine zwei Cent.
Dass er verdient Weltmeister geworden ist, heißt jetzt nicht, dass er der beste Fahrer unbedingt auch ist und dass wir der Meinung sind, dass wenn du Verstappen und Norris ins gleiche Auto steckst, dass dann zwingend Norris dann besser ist. Wie gesagt, die Formel 1, also haben wir jetzt in der Folge noch nicht erwähnt, aber sagen wir oft, er ist ein sehr komplexer Sport. Stecken den Norris in den Red Bull, dann wird er wahrscheinlich untergehen gegen Verstappen erstmal. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das andersrum auch nicht automatisch so ist, dass Verstappen in den Grund und Boden fährt. Also es sind andere Teams. Verstappen ist jetzt auch eine halbe Ewigkeit bei Red Bull. Wir würden ihn auch gerne mal woanders sehen. Sagen nicht, dass er da irgendwie schlecht fährt und dass er da nicht auch alles abreißt, aber das ist sowas, das wäre gut, wenn er sich da auch nochmal beweist, um die Zweifel
auf
dann auch noch
Fall.
Zu eliminieren sozusagen. Und damit jetzt auch wirklich zu Oscar Piastri.
Ja.
Der hatte jetzt eine ziemliche Durststrecke. Ja, in Katar hat er dann nochmal richtig gut ausgeschaut, aber davor wirklich viele Rennen nicht. Und wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, am Ende der Saison, da war Abu Dhabi jetzt auch nicht so wirklich seine Stärke. Und man hat ja generell, es ist ja jetzt seine dritte volle Saison in der Formel 1, von jeder Saison praktisch eine deutliche Steigerung bei Piastri gesehen. Halt dieses Jahr sowieso, also jetzt so gut war er ja noch nie, auch im Verhältnis zu seinem Teamkollegen oder halt generell in der Weltmeisterschaft. Es war ja auch ultra knapp, hätte ja noch Weltmeister werden können. Letztes Jahr eben die letzten sechs Rennen bis auf Katar alle außerhalb der Podien beendet. Und deswegen hat man jetzt auch so ein Fragezeichen gehabt. Klar, Katar war er jetzt wieder gut, aber Abu Dhabi wird er da wieder so schlecht sein wie letztes Jahr, sprich nur in die Punkte kommen, nicht aufs Podium, oder gibt es einen Sprung nach vorne? Er hat gezeigt, dass er das hinbekommt. Das ist ja auch eine mental große Stärke. Er ist ja auch noch recht jung, dritte Saison, wie gesagt, WM-Kampf zum ersten Mal richtig dabei, also Hut ab, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, darfst nicht vergessen, letztes Jahr in Abu Dhabi war er auch sehr gut dabei, hatte da aber am Start Kontakt mit Max Verstappen. Verstappen hat da mal die Grenzen ausgelotet und Piastri hat eiskalt reingehalten, hat gesagt, ich lasse das nicht mit mir machen, dann kam es eben zum Kontakt. Dadurch ist er relativ weit nach hinten geraten, das hat natürlich Einfluss aufs Ergebnis gehabt, dürfen wir an dieser Stelle nicht unterschlagen. Auch jetzt im Rennen war er sehr, sehr mutig, hat er in der ersten Runde seinen Teamkollegen überholt. Das ist schon mal ein Aha-Moment. Auch noch auf härteren Reifen. Also Oscar Piastri ist auf hart gestartet. Lando Norris hatte Mediums. Und das auch noch außen. Also das war echt ein freches und großartiges Manöver. Da stockte mir mal kurz der Atem. Da hat er schon bewiesen, also er will diesen Titel schon auch haben. So ist es nicht, ne? Und jetzt müssen wir auch mal festhalten. Oscar Piastri hat die meisten Rennen über, also die meiste Zeit über dieses Jahr, die WM-Wertung angeführt.
Ja.
Und ist teilweise relativ komfortabel. Dass es dann am Ende nicht hingehauen hat, ja, ist eine Schwächephase natürlich anzukreiden nach der Sommerpause. Max Verstappen hat die meisten Rennen gewonnen in diesem Jahr, haben wir ja vorhin schon erwähnt, aber am Ende ist trotzdem Lando Norris Weltmeister geworden. Also Man muss schon wirklich, wirklich alles zusammenkriegen zur richtigen Stelle. Dann ja, am richtigen Ort sein und an der richtigen WM-Position natürlich. Schönes Ding. Wir werden aber natürlich jetzt auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen müssen, wie ändert sich die Teamdynamik bei McLaren. Jetzt haben sie einen Weltmeister im Team und einen Nicht-Weltmeister. Oscar Piastri hat auch schöne Sachen über die Papaya Roots gesagt. Aber ich glaube, da sprechen wir an anderer Stelle mal drüber. Die Folge ist jetzt doch schon wieder ziemlich voll. Und wir müssen ja noch drei, vier Worte über Ferrari verlieren. Ja. Die hatten ein, naja, durchwachsenes Saisonfinale. Das passt irgendwie zur Saison, oder?
Einen halben Satz sage ich trotzdem. Ich glaube, die Teamdynamik wird sich nicht ändern. Es wird bei Null angefangen. Und ja, natürlich, Norris ist jetzt Weltmeister. Aber der muss sich genauso beweisen wieder. Und sie sind ja praktisch gleich stark. Also da würde ich erstmal genauso weitermachen, wie es dieses Jahr angefangen hat bei McLaren. Und das wäre auch nur fair, ja. Also Piastri hat sich auch fair verhalten. So viel dazu. Und bei Ferrari, ja, die wünschten vielleicht, dass sie solche Probleme hätten. Also Charles Leclerc, der ist ja, hat auch wieder viel Probleme gehabt, dann auch in der Qualifikation, hatte aber dann am Ende doch ein recht starkes Wochenende. Bei Lewis Hamilton, da ist es halt sehr stark auf und ab gegangen. Also erstmal ziemlich nach unten. Quali, wie gesagt, nur 16. wo es ja, rein von der Zeit her, 2 Zehntel hätten gereicht, dann wäre er in der 2. Startreihe gestanden. Also es ist wirklich
hätte Fahrradkette.
Aber es hilft nichts, ne? Es hilft nichts. Und da waren dann halt 11 Fahrer dazwischen, zwischen Leclerc und ihm. Und das muss er auf jeden Fall besser hinbekommen nächstes Jahr. Es ist halt nicht den Ansprüchen gerecht, die er auch an sich selber hat. Und Ferrari natürlich auch zu Recht an ihn. Ja, Rennen war dann aber relativ aggressiv. Offensive 2-Stopp-Strategie, Soft, Hard, Medium. Und dann hat er sich auch konstant nach vorne gearbeitet. War auch schön anzusehen. Am Ende dann halt hinter Alonso und Ocon hängen geblieben. Ist immerhin 8. geworden. Und das geht dann schon okay, wenn man überlegt, wo er dann hergekommen ist und wo er gestartet ist. Spoiler für die Fahrernoten übrigens, also Ocon ist für mich einer der Fahrer des Rennens, den habe ich immer mitbeobachtet, der ist ja wirklich, hat sich auch schön nach vorne gepflügt, auch ein gutes Erfolgserlebnis jetzt für ihn hinten raus, der war ja in der kompletten Saison eigentlich über weite Strecken von Behrmann dominiert worden, jetzt hat er tatsächlich ein besseres Rennen abgeliefert als sein Teamkollege und das ist ein Lichtblick am Ende. Hamilton wird auch noch halbwegs, denke ich mal, versöhnlich aus dem Wochenende rausgegangen sein, also auf jeden Fall besser, als wenn er hinten weiter rumgeguckt wäre oder nochmal irgendwie ausgefallen oder so. Aber ja. Ja, sprechen wir lieber mal über Charles Leclerc. Der hat nämlich die Sache erstmal besser gemacht und war ja so ein bisschen ein Schreckgespenst dann auch für McLaren, zeitweise.
Ja, zumindest virtuell. Also ja. Platz 5 in der Quali für Charles Leclerc war schon halbwegs sensationell, wenn man sich angeschaut hat, wie das Auto eigentlich da unterwegs war. Das lag ja mal wieder wirklich überaus fragwürdig, sagen wir es mal so. Ja. Und er konnte sich dann am Start sogar noch vor George Russell setzen, hatte dann noch, du hast das angedeutet, zumindest mal rausgelugt und sich da Lando Norris versucht zurechtzulegen. Das hat dann nicht mehr ganz gereicht. Aber er blieb dann ja weitgehend über weite Strecken des Rennens im Windschatten von Norris und konnte sich da wirklich ganz gut behaupten. Das war wirklich schön. Was bedeutet halt letztendlich, wenn der Norris einen winzigen Fehler macht, dann ist Leclerc sofort vorbei. Aus eigener Kraft hat es natürlich nicht gereicht, dagegen einen McLaren anzustinken. Aber hätten sie so eine Pace über das ganze Jahr konstant gezeigt mit beiden Autos, dann ja, würde man wahrscheinlich auch ganz anders über die Saison sprechen bei Ferrari. Vielleicht aber auch nicht, denn für Ferrari gilt natürlich, das ist ja so ein bisschen der FC Bayern der Formel 1, ne? Alles außer einem Sieg ist dann schon wieder gleich eine Vollkatastrophe. Dazwischen gibt es sehr, sehr wenig Spielraum. Also schauen wir mal, wie es dann im nächsten Jahr wird. Es wird auf jeden Fall eine, Schicksalssaison für Lewis Hamilton, sage ich mal. Viele haben ja jetzt schon spekuliert, ob er dann gleich nach Abu Dhabi spontan mal den Rosberg macht und den Mic Drop des Jahrtausends irgendwie toppen will und dann aufhört, ja, sein Karriereende bekannt gibt.
Habe ich aber auch nie geglaubt. Ah,
können wir uns nach wie vor nicht vorstellen. Nee. Ist natürlich immer noch möglich, aber er war wirklich mental durch, hat man auch in den Interviews gehört. Er wollte eigentlich dann nur noch weg und Familie und Weihnachten und alles andere einfach mal komplett ausblenden. Wir denken, ja, da spreche ich jetzt mal für uns beide, die nächste Saison wird dann schon zeigen, wohin die Reise geht. Mit neuen Autos, neuen Regeln, wenn Ferrari da okay dabei ist und wenn Lewis Hamilton mit dem Ferrari und mit dieser Autogeneration, die wir uns dann demnächst mal anschauen werden. Wenn er damit gut klarkommt, wird er sicher noch 1, 2, 3 Jahre vielleicht dranhängen sogar. Wer weiß, wenn es gut läuft. Er wird natürlich alles versuchen, dann um den Titel mitzufahren. Wenn es aber auch schlecht läuft im kommenden Jahr, ähnlich schlecht vielleicht wie jetzt oder sogar noch schlechter, ist ja alles möglich, dann Ja, sehen auch wir schwarz. Also dann wird er wahrscheinlich seinen Helm endgültig mal an den Nagel hängen, denn zwei solche Katastrophensaisons in Folge in diesem Stadium seiner Karriere, ich weiß nicht, ob er sich das da länger antun möchte, ne?
Ja, weil es auch ganz einfach so ausschaut, wenn jetzt der, also es, wenn der Ferrari gut ist, also es wird sich vor allem, denke ich mal, an der Lücke zu Leclerc entscheiden, ne? Also wenn der Ferrari nicht gut ist, ja, und er aber mit Leclerc mithält, ähnlich viele Punkte hat oder sogar mehr, dann denke ich, wird er so oder so noch ein Jahr dran hängen, weil dann merkt er, es liegt nicht an ihm, ja. Sollte aber der Ferrari, egal ob der jetzt gut oder schlecht läuft, ja, nicht das Problem sein und Hamilton einfach im Prinzip weiter eine recht große Lücke insgesamt zu Leclerc haben, punktemäßig, dann glaube ich, wird er sich das schwer überlegen, ob er 27 dann auch nochmal für Ferrari fährt. Und ich glaube, da ist er auch reflektiert genug, dass er sagt, okay, er ist dann vielleicht auch eher eine Last im Team und ein anderer wird es vielleicht besser machen. Kann ich ihm schon zutrauen, dass er dann da nicht so egomanisch ist, dass er sagt, er will jetzt auf Teufel komm raus, dann irgendwie noch die letzten Millionen rauspressen und dann rumgurten irgendwie und sich das weiterhin geben, dass er da im Vergleich zu Leclerc schlecht aussieht. Man darf nicht vergessen, Leclerc ist ein Top-Fahrer, ja, der einfach kein gutes Material hatte. Der wäre mit einem weltmeisterfähigen Auto auch wahrscheinlich sehr nah dran gewesen. Wir haben es ja am Anfang gesehen, 22, als der Ferrari gut ging, hat er sofort schöne Kämpfe sich mit Max Verstappen geliefert und da auch sehr stark ausgeschaut.
Episch, ne? Episch.
Da gibt es auch nicht viele. Stichwort auch wieder Norris. Also ich würde sagen, so ein Leclerc oder ein Hamilton, wenn die mit Verstappen kämpfen auf der Strecke Rad an Rad, das ist schon nochmal ein bisschen über dem, was Norris so gezeigt hat. Ne? Norris' große Stärke ist halt, er ist sehr überlegt und das hat ihm dieses Jahr vielleicht auch genau diesen Weltmeistertitel gegeben, ne? dass er sich da auf keine Spielchen einlässt, dass er dann im Normalfall auch wirklich der ist, der zurücksteckt und dann lieber halt die sicheren Punkte nach Hause fährt, als dass er irgendwie den ganz großen Fehler riskiert. Ausnahme Kanada und ich glaube, da hat er einfach mal austesten wollen, ob das für ihn funktioniert und das funktioniert für ihn nicht. Ja, ist nicht der Typ Fahrer. Schauen wir mal. Also Hamilton 2026, das wird eine karrieredefinierende Saison auf jeden Fall für ihn. Ich bin sehr gespannt, ob er es schafft oder nicht. Ich traue es ihm zu. Pacemäßig war er ja jetzt tatsächlich auch hinten raus in der Saison oft sehr nah dran. Man kann es jetzt Pech nennen oder halt, keine Ahnung, die entscheidende Runde nicht zusammenbekommen, weil er es einfach irgendwie mental nicht hingekriegt hat. Fakt ist auf jeden Fall, hinten raus war es dann meistens so, dass er es eben nicht geschafft hat und dann oft eine schlechte Startposition sozusagen sich erfahren hat. Im Rennen hat es dann meistens okay ausgeschaut. Natürlich trotzdem von der Pace langsamer, allein schon deswegen, weil er dann halt hinten festgehangen ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Leclerc hat ihn auf jeden Fall im Griff gehabt diese Saison, da kann man nichts dran schönreden.
So ist es.
Ja, der braucht auf jeden Fall seinen Urlaub jetzt. So viel kann man sagen.
So ist es. Ach, Urlaub, das ist was Schönes. Das gibt es bei uns leider nicht, Freunde. Wir haben es schon oft angekündigt. Wir werden auch die Winterpause fleißig durcharbeiten für euch. Wir werden hier auf dem Kanal einige Specials bringen. Wir werden nochmal auf die Saison zurückblicken, auf unsere Vorhersagen, auf unsere heißen Takes vor der Saison. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich ein großes im Kreis Fragen-Special wieder machen. Ist beliebt. Wir werden uns natürlich die 2026er-Regel nochmal sehr, sehr genau zur Brust nehmen. Und wir haben mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung für euch im Petto. Vielleicht rechnet ihr gar nicht damit. Mal sehen, was danach kommt und wann es kommt vor allem. Wir würden ganz gerne noch ein paar Worte verlieren zu Nico Hülkenberg. Der hat nämlich ganz am Ende die letzten Punkte für Sauber in der Formel 1 eingefahren. Hat innerhalb von 8 Runden einfach nochmal 5 Piloten überholt. Da war ihm dann auch irgendwie alles egal. Hat wirklich nochmal einen sehr, sehr starken Endspurt hingelegt. Olli Bärmann und Lance Stroll haben dann noch Strafen kassiert. So ist Nico Hülkenberg dann am Ende noch auf P9 gelandet. Wie gesagt, die letzten Punkte unter der Sauber-Flagge unter der Aufsicht von Peter Sauber selbst. Der war ja noch vor Ort. Auch eine sehr, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Darüber werden wir noch ausführlicher sprechen in den Fahrernoten. Die kommen dann morgen, übermorgen, irgendwie sowas. Wir bleiben dran. Also abonnieren unbedingt den Kanal hier, den Podcast, wo auch immer ihr uns genießt. Dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Ich würde sagen, Sebastian, das war's für den letzten Grand Prix-Rückblick des Jahres. Unwahrscheinlich schnell ging das jetzt dann doch irgendwie wieder. Sehr schön. Ich freue mich. Ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu.